bin immer wieder Minder dran. Sonnenstau und Regenpower. Auf jetzt, auf geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Hallo zusammen, ich begrüße euch zu der ersten Frauensendung im 1986. Die Zeiten sind die gleichen wie das letzte Jahr. Am Donnerstag immer um 8 Uhr bis um 9:30 Uhr. Am Samstag ist dann die Wiederholung von 13:30 bis um 3 Uhr.
Quando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.
Zwischenbescheide geben, Behauptungen scheuen, Wahrnehmungen anstelle der Schwüre setzen. Ein Verfahren dem Riss, der durch die Zeit geht, die Achtung zu zollen, die er verdient. Christa Wolf, Kindheitsmuster.
Argentinien, Eptango und Pampas oder Verschuldung, Militärjunta-Prozess, Verschwundene. Argentinien ist tausende von Kilometern weg von Zürich. Die heutige Sendung ist ein Bericht, wie näher Argentinien und Zürich werden. Das heisst, wie näher es für mich geworden ist, durch ein paar Filme, Zeitungsberichte und ein Buch, das ich gerade lese, das gar nicht von Argentinien handelt. Es ist Kindheitsmuster von der Christa Wolf. Sie erzählt dort ihre eigene Kindheit am Beispiel von der Nelly, die gross geworden ist im Nationalsozialismus, die auch an Nationalsozialismus geglaubt hat. Und sie beschreibt die Entwicklung von dem Kind, das zuerst einen inneren Widerstand hatte und sich mit der Zeit an diesen Parolen vom Nationalsozialismus und deren Ideologie angepasst hat. Es ist ein Bericht auch über die Fragen, die sich stellen, die gleichen Fragen da und in Argentinien, wenn auch unter ganz anderen Voraussetzungen.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Caudal. El sol de Alto Perú, rostro valido, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea. Muchas gracias. Para vos.
Sonne über dem Hochland von Peru, Antlitz Boliviens, Zinn und Einsamkeit. Ein grünes Brasilien küsst mein Chile, Kupfer und Mineral. Ich komme noch vom Süden in das Innerste Amerikas, zu reinen Wurzeln eines Schreis, der wachsen und zerbersten muss. Alle Stimmen, alle Hände, alles Blut kann ein Lied im Wind sein. Singe mit mir, singe, Bruder Lateinamerikas, befrei deine Hoffnung, befreit die Gefangenen mit einem Schrei in der Stimme.
Die Mercedes Sosa ist die Frau, die man kennt als die grosse Stimme von Lateinamerika. Sie, die mit einem unermüdlichen Eigensinn ihren Gesang wie einen Aufschrei in die Hoffnungslosigkeit von der Unterdrückung in der Zeit von der Militärdiktatur gesungen hat. Ihre Lieder lehren uns das Leben in Argentinien und Lateinamerika kennen. Das Land und die Menschen, der Mensch und das Leben. Die Arbeit, das Leiden, die Hoffnung in die Rebellion und eine masslose Lebensfreude. Mercedes Sosa erbt von dieser tausendjährigen Dramatik von Lateinamerika, wo sie direkt mit den lateinamerikanischen Wurzeln verbindet. Die Mercedes Sosa, die seit 1963 bekannt ist, gehört zu der Bewegung von der Nuevo Cancionero, die 1963 in Mendoza gegründet worden ist, von einer neuen Generation von Autorinnen und Interpretinnen vom argentinischen Volkslied. Keine malerische Einfachheit und keine Postkartenfolklore. Das Volkslied muss auf eine authentische Art Leben Antwort geben, auf ein gewünschtes Leben vom argentinischen Volk. Im Moment, wo sich die nationale Identität entwickelt, muss Volkslied als echtes Kommunikationsmittel unter allen Regionen von Argentinien und Amerika dienen. Das ist die Basis von allen Liedern der Mercedes Sosa. Die Lieder sind da und suchen ihren Weg zu machen im Volksbewusstsein. So sagt dann Mercedes Sosa auch: Ich singe nicht, um einfach zu singen, auch nicht, weil ich eine schöne Stimme habe.
Porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucu de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita samba del surco cantan sus penas los tucumanos. Tra la 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 la, ay, ay, cantan sus penas los tucumanos. Mi samba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman su sueño los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucu del deseo.
samba del surco, cantan sus penas los tucumanos. Ta la 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 la.
Mercedes ist 1979 ins Exil. Sie sagt zu einer Frage, die ihr anlässlich an einem Konzert in Basel von einer Journalistin von der Basler AZ gestellt worden ist.
Ja, ich war im Exil. Aber es war viel schlimmer als Exil. Es war, wie wenn man lebendig begraben ist. 1978 starb mein Mann und dann begannen sie mich zu belästigen. Zuerst sind es nur kleine Sachen, wie Tropfen, aber plötzlich, ohne dass du es merkst, wird aus den Tropfen eine mächtige Flut und du stehst bis zum Hals drin. Am Schluss konnte ich, wenn ich auftreten wollte, nur noch im Lastsaal singen. Ein Saal, der etwa 1000 Personen fasst, wenn die Leute gedrängt stehen. Aber Argentinien ist groß. Und dann singst du immer im Lassalle, hast auch dort immer Probleme. Am Schluss siehst du ein, dass du so nicht mehr arbeiten kannst. Ich hätte schon in Argentinien bleiben können, aber ich konnte nicht mehr singen. Sie wollten mich unter allen Umständen zum Schweigen bringen. So bin ich 1979 ins Ausland gegangen.
Im Februar 1982 war im Theater Opera in Buenos Aires das erste Konzert nach dem dreijährigen Exil von Mercedes Sosa. Für sie war es wahrscheinlich einer der wichtigsten Momente in ihren letzten Jahren. Zu Hause singen. Mit meinem Volk hat sie auch immer zwischendurch wieder gesagt. Ein begeistertes Publikum während 14 Tagen, frenetische bis 10-minütige Applaus. Ein Publikum, das die Mercedes Sosa wiedererkannt hat mit ihren alten Liedern, wo aber das Neue auch begeistert aufgenommen hat. Die Lieder, die wir hören, sind alle von dem Live-Doppelalbum, das während ihrem Auftritt zu Buenos Aires gemacht worden ist.
Es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrar. Vecinos desalojados, hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla. Sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. Nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.
An der Dokumentarfilmwoche in Leipzig im November 1985 ist ein Film gezeigt worden über die Mütter von der Plaza de Mayo. Die meisten wissen wahrscheinlich, das sind die Frauen mit den weißen Kopftüchern, wo in Buenos Aires jahrelang vor dem Regierungsgebäude eben auf der Plaza de Mayo rumgelaufen sind mit Fotos von ihren Kindern, von ihren Männern, sonstigen Angehörigen und gefordert haben, lebend wurden sie verschleppt, lebend wollen wir sie zurück. Mein Bild von diesen Frauen, bevor ich den Film gesehen habe, war eigentlich das, dass das vor allem Mittelstandsfrauen sagen, die so in einer Art Narrenfreiheit und irgendwie unpolitisch auf eine traditionell weibliche Art Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich hätte das natürlich nie öffentlich so gesagt. Ich habe es auch nicht einmal genau so gedacht. Sondern es hat sich in dem Ausdruck, dass mich die Frauen eigentlich gar nie so speziell interessiert haben. Dann habe ich den Film gesehen, habe Gesichter gesehen von diesen Müttern, ihre Hände, ihre Augen. Und ich habe gehört, wie sie mit Hass und Verzweiflung von den Verschwundenen redet und von dem, was passiert in Argentinien. Es sind Mütter gewesen, und sie haben von ihren Kindern geredet und von ihrem Schmerz und sie haben auch gesagt, teilweise, ihre Kinder seien keine Subversive. Aber trotzdem war mir plötzlich nicht mehr so klar gewesen, wieso ich eigentlich auf mein Bild gekommen bin. Wieso ich auf Begriffe komme wie unpolitisch, Mittelstandsfrauen, Narrenfreiheit. Und gleichzeitig habe ich mich auch wieder geärgert darüber, wo ich gemerkt habe, aus welchen Gründen ich mein Bild in Frage stelle. Dann nämlich, wo die Frauen erzählt haben, dass auch sie verhaftet worden sind, gefoltert, vergewaltigt. Dann, wo sie gesagt haben, auch in der Zivilregierung jetzt unter dem Raul Alfonsin sei es nicht besser, es sei ein grosser Bluff. Ich habe mich fragen, was eigentlich Kriterien sind für politisch. Ob es da um Risikobereitschaft geht, um Folter in Kauf zu nehmen oder Knast, ob es darum geht, Analysen parat zu haben, Zusammenhänge zu erkennen und Konsequenzen zu ziehen. Und vor allem musste ich mich fragen, wem eigentlich so Kategorien dienen und was uns selber dienen. Ich habe also angefangen, alte Presseberichte über die Mütter von der Plaza de Mayo zu lesen.
Als wir Frauen begannen, uns zu versammeln, haben viele von uns, die vorher nie aus ihren vier Wänden herausgekommen waren, angefangen, sich einzusetzen und sich zu informieren. Einige mussten aus wirtschaftlichen Gründen anfangen zu arbeiten, da sie nun eine größere Last zu tragen hatten. Zum Beispiel die älteren Frauen, die nun für ihre Enkelkinder zu sorgen hatten, oder die Frauen, deren Mann entführt worden ist. Sie mussten sich um Informationen bemühen, um gemeinsam die wirksamsten Mittel und Wege ausfindig zu machen, um von den Behörden Aufschluss über den Verbleib ihrer Angehörigen zu erhalten. Dies hat unser Leben natürlich grundlegend verändert, denn dieses gemeinsame Eintreten für eine Sache ist für die meisten von uns, die wir ja nicht parteipolitisch organisiert sind, eine völlig neue Erfahrung. Wir stärken und trösten uns gegenseitig und überlegen gemeinsam, wie wir uns am besten an die Behörden wenden, um unser Ziel zu erreichen.
Wir fragen keine Mutter, welcher politischen Richtung sie angehört oder was sie macht. Wir verteidigen keine Ideologie, sondern wir verteidigen das Leben. Eine Mutter kommt hierher und sagt, mein Sohn wurde verschleppt. Und dann ist sie eine Mutter der Plaza de Mayo. Was mich angeht, ich habe nur die Grundschule besucht und war mein ganzes Leben zu Hause. Ich habe gewaschen, gebügelt und gekocht. Manchmal habe ich auch außer Haus gearbeitet, auch in der Zeit, als sie meine Söhne und meine Schwiegertochter entführten. Ich hatte ein kleines Geschäft, das ich aufgegeben habe, um mich ganz dieser Aufgabe zu widmen, die heute der wichtigste oder vielleicht ausschließliche Teil meines Lebens ist. Ich habe noch meine Tochter und diese Aufgabe, die für mich wie ein Kind ist. Wir Mütter betrachten alle Verschwundenen als unsere Kinder und wir kämpfen für alle. Wir kämpfen, damit sich das nicht wiederholt. Für euch, die ihr frei seid, damit ihr frei bleiben, damit ihr reden und eure Meinung sagen könnt, damit ihr daran arbeiten könnt, Argentinien zu dem besseren Land zu machen, das wir uns wünschen.
Am 28. April 1977, ein gutes Jahr nach dem Militärputsch, hat sich das erste Mal eine Gruppe von Frauen auf der Plaza de Mayo getroffen und öffentlich gefragt, wo ihre Angehörigen, ihre Männer, Töchter, Söhne verschwunden sind. Sie haben sich vorher kennengelernt auf den Ämtern, auf den Polizeistationen, auf ihrer Suche. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits Tausende von Leuten einfach verhaftet, verschleppt, gefoltert, umgebracht worden. Sechs Jahre später, im April 1983, sind es Hunderte von Frauen auf der Plaza de Mayo, vor dem Regierungsgebäude. In ganz Argentinien sind 2500 Frauen offiziell im Verein der Mütter der Plaza de Mayo gewesen. 2500 Frauen. Und sie sind von einer Zahl von weit über 30'000 verschwundenen Menschen ausgegangen. In diesen sechs Jahren, die dazwischen liegen, war es natürlich nicht so gewesen, dass ringsum der Terror gewütet hätte und sie in der gleichen Zeit hätten können ungehindert demonstrieren. Zuerst ist ihnen verboten worden, auf dem Platz, der Plaza de Mayo, sich zu versammeln. Darum haben sie angefangen, dort im Kreis herum in Zweierkolonnen zu laufen. Dann hat es Polizeieinsätze gegeben, Verhaftungen. Im Dezember 1977 zum Beispiel sind ein paar von ihnen entführt worden und sie sind bis heute nie mehr aufgetaucht. Andere sind verhaftet, gefoltert, vergewaltigt worden. Am 11. Januar 1979 haben dann das Militär jegliche Demonstration auf der Plaza de Mayo verboten. Die Mütter haben sich anderweitig getroffen, vor und in verschiedenen Kirchen, aber auch das in einer ständigen Bedrohung. Sie konnten mit der Zeit eine Dreizimmerwohnung im Zentrum von Buenos Aires mieten, als Büro und als Treffpunkt. Dort sind die Informationen zusammengelaufen, dort haben sie miteinander geredet, neue Pläne zur Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Denn aus der Öffentlichkeit haben sie sich trotz Bedrohung und Terror nie vertreiben lassen. Auch in der ganzen Zeit, wo es nicht nur von der Militärjunta, sondern auch von einem ganzen Teil der argentinischen Bevölkerung als die Verrückten von der Plaza de Mayo betitelt worden sind. Von all denen nämlich, die nichts wissen wollten, was um sie herum passiert, sondern einfach froh waren, dass es sie nicht trifft, weil es die, die es getroffen hat, die sind kaputt gemacht worden.
Eine Angst, die sich damals in einem durchdringenden, andauernden Gefühl von Selbstfremdheit zu erkennen gab und deren Spur eben darin besteht, dass sie die Spuren löschte. Einem Menschen, der nicht auffallen will, fällt bald nichts mehr auf. Der entsetzliche Wille zur Selbstaufgabe lässt das Selbst nicht aufkommen. Christa Wolf, Kindheitsmuster.
1983, immer noch unter der Militärregierung, der letzte vor der Wahlen, ist in einer argentinischen Zeitung ein Interview mit der Präsidentin der Mütter der Plaza de Mayo erschienen. Ebe Bonafini war von Anfang an auf der Plaza de Mayo dabei. Sie war vorher nie politisch organisiert. Im Februar 1977 haben sie viele Polizisten ihren einen Sohn aus seiner Wohnung verschleppt. Im Dezember 1977 ihren zweiten Sohn, der in der Gewerkschaft engagiert war. Im Mai 1978 kurz vor den Fußballweltmeisterschaften, wo Argentinien hat sollen ein besseres Image verschaffen, ist ihre Schwiegertochter zusammen mit anderen Medizinstudentinnen am Tag aus einem Kaffee raus verschleppt worden. Von ihr hat eben nie mehr etwas gehört. Von ihren beiden Söhnen nur noch einmal inoffiziell, dass sie in verschiedenen Konzentrationslagern gesehen worden seien. Ebe selber ist viermal verhaftet worden. Sie hat noch eine Tochter. In einem Interview, das während der Zeit der Militärjunta mit ihr gemacht worden ist, hat sie gesagt, Sie würde auch ihrer Tochter nichts vorwerfen können, wenn sie den gleichen politischen Weg einschlagen würde wie ihre Brüder. Die nächsten zwei Zitate sind aus dem Interview. Es sind Antworten auf die Frage, wie die Kirche und die Parteien sich im Kampf der Mütter von der Plaza de Mayo verhalten haben.
Von einigen Ausnahmen abgesehen, haben wir keine Unterstützung von der Kirche erhalten. Wir haben mehrfach um eine Unterredung mit Kardinal Aramburu gebeten, die uns aber nie gewährt wurde. Es gibt schreckliche Dinge. In der Zeit, als wir von der Plaza de Mayo vertrieben wurden, verschloss die Kirche das Portal der Kathedrale, damit wir nicht hinein konnten. Einmal, als wegen eines Kirchenfestes die Kathedrale offen blieb, gingen wir hinein und wurden von der Polizei herausgeholt, die vom Dekan der Kathedrale gerufen worden war. Der Dekan selbst sah zusammen mit den Polizisten nach, ob auch keine Mutter in der Kirche zurückgeblieben war. Es war sehr schwer. Hingehen, an Türen klopfen, all das, was uns dazu brachte, zu dem Ort zu gehen, wo sich die fünf wichtigsten argentinischen Parteien zum ersten Mal versammelten, ohne erst um Erlaubnis zu fragen. Wir öffneten die Tür und sagten, da sind wir. Wir übergaben ihnen ein Dokument. Von da an wussten sie, dass wir sehr viel Kraft haben und es wurde klar, dass wir das lebendige Wiederauftauchen der Verschwundenen fordern und die für das Verschwindenlassen Verantwortlichen anklagen. Wir werden immer das lebendige Wiederauftauchen unserer Kinder verlangen, bis die Schuldigen Auskunft geben, wo sie sind. Wir wissen, dass die Streitkräfte die Verantwortlichen sind. Wir wollen nicht, dass jemand sagt, die Verschwundenen seien tot. Die Antwort muss von den Verantwortlichen selbst kommen. Immer wenn es eine Versammlung von Politikern gab, sind wir hingegangen und haben sie gebeten, sich für die Verschwundenen einzusetzen. Heute tun das einige, nicht so engagiert, wie es sein sollte, nicht so konsequent, wie wir es wünschen. Aber wir sind einen Schritt weiter gekommen.
Wenn Mütter sich organisieren, ist ganz offensichtlich eine Kraft da. Es sind Energien da, die ganz speziell sind. Mütter, die kämpfen, weil ihren Kind etwas angetan wird, lassen sich ja weder abwimmeln, noch ablenken, noch korrumpieren. Aber gleichzeitig bedeutet das noch nicht ein besonderes Bewusstsein über allgemeines Unrecht und Unterdrückung. Es ist ja auch ein sehr traditionelles Bild, dass Frauen bei sich so viel erduldet und erst wenn es um Kind geht, kämpfen wie Löwinnen. Ich muss sagen, ich hätte es lieber gehabt, wenn die Frauen von der Plaza de Mayo von ihrer eigenen Unterdrückung würden reden. Gegen die Verhältnisse, die ihr eigenes Leben bestimmen, würden kämpfen. Für mich ist Mütter kein unbrochenes Bild. Mütter, die stolz sind auf ihre Soldatensöhne, Präsidentensöhne. Mütter von Vergewaltigern, die die vergewaltigte Frau beschimpfen, weil sie ihren Sohn in den Knast bringt. Mütter, die sich ihren eigenen Schatten aufgelöst haben, weil sie nur noch für die Familie da sind. Mütter, die an allem sollten schuld sein und Mütter, die ohne sie nichts funktionieren würden. Auf der anderen Seite merke ich, dass überall in den Ländern, wo es Widerstand gibt gegen Unterdrückung, gibt es Gruppen von Müttern, die sich organisieren. Im somosistischen Nicaragua hat es es gegeben. Es gibt es jetzt in Beirut, in El Salvador, in Guatemala. Mütter von der Plaza de Mayo sind einfach die, die man am meisten gehört von ihnen. Und was ich bei dem sehr wichtig finde, das habe ich bis jetzt gemerkt, in allem, was ich gelesen und gehört habe, das ist, dass Mütter Widerstandsformen entwickeln, die niemand rausfaulen. Das heisst, man muss weder jung und stark und fit, noch intellektuell auf einem gewissen Stand, noch mit besonderen Spezialkenntnissen ausgerüstet sein, um sich zu beteiligen. Die Entscheidung liegt einzig und allein beim Punkt, ob man weglassen und wegschauen oder ob man sich wehrt gegen das, was läuft.
Wenn ich Interviews lese mit Müttern von der Plaza de Mayo, prallen die verschiedenen Empfindungen und Überlegungen aufeinander. Und dann fällt mir auf, dass ich in ihren Antworten nach Beweis suche. Beweis für eine politische Haltung. Das heisst für Anzeichen dafür, dass sie alles in einem grossen Zusammenhang sind. Genau gesagt äußert sich das dann so, dass ich gerne möchte, dass wenn sie fordern, dass die Verantwortlichen vor Gericht gezogen werden, dass sie dann gleichzeitig auch gerade noch würden sagen, dass aber die Justiz als Herrschaftsmittel ablehnet. Oder dass, wenn sie von ihren Gängen auf die Behörden und zu ausländischen Regierungen erzählen, dass sie dann auch noch würden sagen, dass die ja sowieso ins Lager der Gegner gehören. All das sagen sie nicht. Und doch wird es klar, wie nämlich ihre Forderung, dass sie ihre Angehörigen wieder wollen, und zwar lebendig, weil durch diese Forderung alle gezwungen werden, zu zeigen, wo sie stehen.
Wahrnehmungen anstelle der Schwüre setzen.
Der Satz von Christa Wolf beschäftigt mich gerade im Zusammenhang mit den Müttern von der Plaza de Mayo und im Zusammenhang mit Begriffen politisch und unpolitisch. Ich frage mich, ob die Mütter nicht genau das machen.
Wir verteidigen das Leben unserer Kinder und wir werden weitermachen, bis wir sie zurückbekommen haben. Das ist unser Kampf. Wir wollen, dass die jungen Menschen wissen, dass das, was wir Mütter machen, das Ziel hat, dass sich das alles nie wiederholt. Wir kämpfen dafür, dass keine Mutter in der ganzen Welt das erleiden und dafür kämpfen muss. Aber wir arbeiten auch dafür, dass keine Mutter, der etwas derartiges zustößt, hoffentlich nie, sich hinsetzt und weint, sondern damit sie aufsteht und für ihr Kind kämpft, dass sie kämpft wie eine Löwin. Denn das ist die einzige Form des Kampfes gegen die Diktaturen, der Kampf um das Leben der Kinder. Nichts wird uns in unserer Suche aufhalten. Es ist auch nicht so wichtig, wie viele Verschwundene es ganz genau sind. Zahlen sind sehr kalt. Unser Kampf wird erfolgreich sein, wenn auch nur ein einziger von den tausenden Verschwundenen lebend wieder auftaucht.
Rasgados, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero palmar este. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Regada María, olía tu pueblo, a pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mira rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va. temor bombero palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va.
Niemals haben Menschen so vieles vergessen sollen, um funktionsfähig zu bleiben, wie die, mit denen wir leben.
Zahlen über die Verschwundenen sind nicht nur kalt, sie sind offenbar auch ein Ausdruck vom eigenen politischen Standpunkt und das Mittel, Zustand je nachdem zu beschönigen. 1982 redet zum Beispiel der Spiegel von 10'000 Verschwundenen. 1983 in einem Spiegelinterview mit dem jetzigen Präsidenten von Argentinien, Raul Alfonsin, widerspricht Alfonsin niemand, als er von 6'000 Verschwundenen redet. Amnesty International redet von 6'400 sicher Verschwundenen. Die UNO-Menschenrechtskommission geht von 15'000 Verschwundenen aus. Der Stern redet noch 1984 von 15'000 bis 20'000. Die Mütter von der Plaza de Mayo sagen, es seien weit über 38'000 Menschen verschleppt und teilweise umgebracht worden. Wenn heute jemand behauptet, die Opferzahlen vom Nationalsozialismus seien nicht so hoch gewesen, wie gesagt werde, so eine Glück gibt es ja immer, dann wird eigentlich allen, auch den durchschnittlichen bürgerlichen Medien, sofort klar, dass da um einen politischen Standpunkt geht. Terror zu beschönigen durch Manipulieren von den Opferzahlen ist ein bekannter Vorgang. Die Zahlen aus Argentinien liegen zeitlich viel näher als der Nationalsozialismus, aber auch räumlich weiter weg. Beides ermöglicht offenbar so ein Märten um Zahlen. Bei jedem Lesen von Zahlen über Tote, Verletzte, Gefangene bedeutet das also auch Fragen. Wieso wird eigentlich der Terror in Zahlen ausgedrückt? Wer hat denn da gezählt? Ist der Terror ein zahlenmässiges Problem? Das heisst, ist er mit Zahlen zu erfassen? Ist Terror je schlimmer, je höher die Opferzahlen sind? Und was denn das Umgekehrte wäre? Also weniger schlimm, wenn es nur Vereinzelte, wenn es nur jemanden trifft. Am 28. April 1983, am gleichen Tag, wo die Mütter auf der Plaza de Mayo wie die vergangenen 6 Jahre auch wieder und immer noch ihre Angehörigen zurückgefordert haben, hat die argentinische Militärregierung unter dem General Bignone erklärt, die Verschwundenen seien alle tot. Es ist auch da um die Zahlen gegangen. In ihrer Erklärung hat die Regierung bestritten, dass Tausende von Menschen verhaftet, verschwunden seien in diesen 7 Jahren Militärjunta. Sie haben behauptet, das sei nur politische Propaganda. In Wirklichkeit seien die Leute entweder von den eigenen Organisationen umgebracht worden oder im Exil oder sie hätten sich selber umgebracht. Die Erklärung der Militärregierung war eine Reaktion auf all die, die trotz Terror und Einschüchterung nicht aufgehört haben, öffentlich zu fordern, wo die Verschleppten sind. Es war ein Versuch, zum Vergessen aufzufordern, einen Schlusspunkt zu setzen und neu anzufangen. Die gleiche Regierung, die die Wahlen vorbereitet hat, die dann die Partei von der radikalen Bürgerunion zur Macht gebracht hat, unter Alfonsin. Auch die Wahlen werden ja bei uns als Neubeginn und Rückkehr in die Normalität für Argentinien beschrieben. In dieser Erklärung von der Militärregierung ist auch gesagt worden, ausdrücklich, dass all die, die sich am Terror beteiligt haben, im Auftrag der Regierung gehandelt haben. Das heisst, dass sie nicht verantwortlich gemacht werden können für das, was sie gemacht haben.